Herzlich willkommen zur Rezension von Verho, Curse of Faces, das für PC und Konsolen erschienen ist. Das ist ein Action-Rollenspiel von Kazur Games aus Polen. Das Independent-Studio hat zunächst mobile Spiele veröffentlicht, bevor sie letztes Jahr im November diese Hommage an Kingsfield und die Souls-Reihe zunächst auf dem PC herausbrachten. Mir hat das Fantasy-Abenteuer im PlayStation-Stil damals im Einstieg so gefallen, dass ich es in Breitseite 22 kurz vorgestellt hatte. Jetzt kann man es für knapp 25 Euro auch auf PS5, Xbox und Switch spielen. Und nachdem ich längere Zeit im verfluchten Yharif unterwegs war, kann ich sagen, dass es ein überaus sympathischer Geheimtipp ist. Allerdings sollte man ein Herz für kleinere Rollenspiele mit Ecken und Kanten haben, die nicht in erster Linie über ihre Technik, sondern Story, Mechanik und oder das Spielgefühl ihre Reize entfalten. Das ist in der Flut an Independent-Veröffentlichungen gar nicht so einfach und die meisten scheitern, selbst wenn sie namhafte Vorbilder zitieren. Doch in den letzten Jahren gelang das unter anderem so unterschiedlichen Abenteuern wie Forgotten City, War Tales, Road Warden, Citizen Sleeper, Six Ages 2, Skuld Against the Black Priory, Cryptmaster, Colony Ship, Trova, Tainted Grail oder kürzlich Esoteric App. Ich habe sie alle und noch ein paar mehr klassische CRPGs hier auf Spielvertiefung besprochen. Eines der wenigen, das sich in die wilde Pionierzeit der frühen 90er wagte, als die Dungeons gerade in dritter Dimension samt Echtzeit erkundet wurden, war 2024 Tower of Mask. Das ist ein fernöstlich inspirierter Dungeon Crawler aus Japan, ohne Elfen und Orks, der so einiges mit Verho gemeinsam hat. Nicht nur, weil Masken dort ebenfalls eine Rolle in der Story spielen, sondern weil sich beide auf ebenso spröde wie charmante Art an der kaum bekannten Premiere von From Software orientieren und einen damit geschickt in ihre düstere Fantasy-Welt locken. Damit meine ich natürlich Kingsfield. Und als das im Dezember 1994 für die PlayStation erschien, war es ja nicht nur das erste Spiel von From Software, sondern das erste 3D-Rollenspiel überhaupt auf einer Konsole. Es war technisch fortschrittlich, atmosphärisch einzigartig und in der Darstellung europäischer Fantasy sehr ungewöhnlich für ein japanisches Studio. Davon bekam man im Westen allerdings noch viel weniger mit als 15 Jahre später von Demon's Souls, über das zumindest geflüstert und nach dem Import laut gejubelt wurde. Kingsfield war jedenfalls direkt von Ultima Underworld inspiriert, das 2 Jahre zuvor auf dem PC erschien und dem Genre der Dungeon Crawler dank Ego-Sicht sowie 360-Grad-Bewegung neue Freiheiten schenkte. Und Verho, Curse of Faces, zitiert genau diese beiden Pioniere. Hinzu kommt ein spürbarer Schuss der modernen Souls-Reihe, allerdings ohne den hochprozentigen Anspruch. Sprich, man begegnet rätselhaften Gestalten in düsterer Fantasy, aber es spielt sich hier wesentlich leichter und flotter, man steigt schneller auf und kann komfortabler speichern. Trotzdem verströmt dieses Abenteuer von Beginn an etwas angenehm Archaisches. Zum einen aufgrund der groben Texturen und Polygone, die einen weit zurückbeamen in die Zeit der 32 Bits und früher 3D-Kulissen auf der ersten PlayStation und dem N64. Wer sich in der Ära der Unreal Engine 5 mit dieser fast schon abstrakt anmutenden Darstellung nicht anfreunden kann, sollte also einen großen Bogen um diese verfluchte Welt machen, zumal das Art-Design manchmal etwas unglücklich wirkt. Aber wer sich darauf einlässt, wird das Angenehme vielleicht schon im Einstieg spüren und länger spielen als gedacht. Denn der Regie gelingt es trotz der einfachen Mittel, dass man erzählerisch und atmosphärisch neugierig gemacht wird und sich sowohl an die Spiele von From Software als auch frühere Action-Rollenspiele erinnert fühlt. Letzteres ist ganz wichtig, denn Verho spielt sich trotz der Ähnlichkeiten anders als Tower of Mask, das eher ein Dungeon-Crawler pur ist und auch anders als ein gewöhnliches Souls-like, was vor allem mit der verzeihlicheren, manchmal durchaus veraltet wirkenden, aber dennoch intuitiven Spielmechanik sowie dem spürbaren Fortschritt zu tun hat. Und die Story rund um ein verfluchtes Königreich, in dem man seit Jahrhunderten Masken tragen muss, um nicht beim Blickkontakt mit anderen zu sterben, wirft früh kleine Köder aus. Der legendäre Schöpfer, der den Fluch mit der Erfindung seiner Masken aufhalten konnte, wird seitdem als Gott verehrt. Aber wie ist er überhaupt entstanden? Als zunächst namenloser Held begibt man sich auf die Suche nach den Ursprüngen in ein abgeschottetes Reich namens Yharif, aus dem bisher niemand lebend zurückkehrte. Und wenn sich ein einsamer Wanderer in ein Tal des Todes begeben soll, sehe ich natürlich sofort Wander vor mir. Aber in diesem Action-Rollenspiel gibt es weder Pferde noch Kolosse. Man wählt nach dem Intro die Maske eines Gelehrten, Kämpfers, Ritters, Diebs, Magiers, Inquisitors oder eines Abenteurers ohne Punkte. Ich habe damals auf dem PC den Gelehrten gewählt, der nur jeweils einen Punkt in Stärke, Geschick und Konstitution, aber dafür 10 Intelligenz, 16 Magie und 4 Widerstand besaß, sodass ich sofort Runenmagie wirken konnte. Aber diesmal wollte ich den Dieb mit seinem hohen Geschick ausprobieren, der von Beginn an 8 starke Wurfmesser besitzt und später einen Langbogen und Rapier führen kann. Ach so, keine Bange, das sind keine festen Klassen und man kann alle Werte irgendwann neu verteilen. Nicht nur, dass der Schaden von Waffen je nach Höhe von Stärke oder Geschick steigt, erinnert an bekannte Formeln der Skalierung. Gleich zu Beginn trifft man ähnlich wie in Demon's Souls gestrandete Gestalten, die ein Rad parat haben und mehrmals ansprechbar sind. Sie alle suchen in dieser Enklave nach der Antwort auf die Frage, woher dieser Fluch kommt oder wie man fliehen kann. Bei der Ankunft im Nebel verliert man erstmal sein Gedächtnis, hat keinerlei Ausrüstung und findet nur ein abgebrochenes Schwert. Zielfixierung, Wegrollen und Paraten gibt es hier nicht. Aber man kann optional ein Fadenkreuz zum Anvisieren einblenden, nach hinten ausweichen und Hiebe blocken, aber nicht dauerhaft. Die simple Steuerung läuft auf Konsolen ebenso problemlos wie auf dem PC. Man kann 2 Sets für die linke und rechte Hand ausrüsten, dazu einige Gegenstände und Zauber, die Mana verbrauchen. Hält man das Schwert für einen Schlag gedrückt, lädt sich eine Energieleiste auf und wenn man an ihrem Höhepunkt loslässt, sorgt das für zusätzlichen Schaden, sodass man für ein Monster nur einen statt mehrere Treffer braucht. Ansonsten gilt es, in Bewegung zu bleiben, wobei man bei gezogener Waffe langsamer ist. Außerdem sollte man auf Abstände achten und Schläge abwehren, wenn Monster wie Skorpione nahen. Der erste Boss im Nebel des Einstiegs ist schnell erledigt und auch diese Viecher fallen zunächst reihenweise. Zwar ist das kein Hack and Slay, aber Verho verströmt gerade zu Beginn eine ähnliche Leichtigkeit und bietet dazu Plattformpassagen, denn man kann wie in einem Action-Adventure springen. Also stromert man etwas unbeschwerter und leichtfüßiger als in anderen Souls-Likes durch monsterverseuchte Täler und Höhlen, hüpft präzise über Abgründe, zerdeppert recht plump Kisten für Gold und kleine Beute, steigt dank XP im Kampf sehr früh Stufen auf und heilt sich komplett an Statuen, wobei dann auch alle Feinde zurückkehren. Trotzdem bleibt da diese Ungewissheit und das Rätselhafte, denn es gibt zum einen keine Karte der Welt, sodass man sich die Pfade durch die schroffe Landschaft einprägen und manchmal auf den Kompass achten muss. Das wird in der überschaubaren, gut verzahnten Welt mit ihren sporadischen Wegweisern jedoch nie nervig, zumal man sich an Speicherstatuen in bekannte Gebiete teleportieren kann. Und zum anderen kommen bald interessante Kreaturen und Quests hinzu, sobald man das erste Dorf erreicht. Dort wird man von einem alten Mann mit langem Bart so begrüßt, dass etwas Hoffnung und Neugier aufkommen. Er raunt nämlich vor sich hin, dass es nur einen Weg zurück gibt. Dafür müsse man sich nach Norden begeben, in die Hauptstadt von Yharith und die Ruinen des Schlosses erkunden. Da würde man dann das finden, was man sucht. Andere Bewohner sind weniger gesprächig, wie etwa der kleine Händler, der erst dann mit mir reden will, wenn ich genug bei ihm gekauft habe, oder der müde Ritter, der nur ein paar Ratschläge zum Kampf erteilt. Aber hier öffnet sich das Abenteuer mit mehr Story und Gestalten, Handel und Magie sowie Aufgaben, wobei es englische Sprachausgabe mit deutschen Texten gibt. Die Sprecher schwanken zwar in der Qualität, manches wirkt recht amateurhaft, aber hier halte ich gerne ein Ohr zu, wenn eine sprechende Riesenschlange namens Perantius für mich eine Runenklinge schmieden will. Nur fehlt mir dafür natürlich der seltene Stahl, also lasse ich sie erstmal meine Doppelklingen verbessern. Vom Runenverkäufer bekomme ich zwar ein seltsames Artefakt, aber erst wenn ich das irgendwo im Sumpf in einen Mechanismus eingesetzt habe, will er sein Angebot für mich öffnen. Meint er etwa, ich soll in diese Höhle gehen, vor der eine Notiz mit einer Warnung vor einem Ungeheuer hängt? Oder muss ich dafür erst die Türen öffnen, für die ich noch keinen Schlüssel habe? Vielleicht kann ich ja auch auf die andere Seite gelangen. Das sind alles recht simple, aber nichtsdestotrotz unterhaltsame kleine Aufgaben. Es gibt übrigens kein Quest-Tagebuch oder visuelle Führungen zum Ziel. Und ich weiß zu schätzen, dass ich das Zuhören bzw. Lesen einiger Texte und Beschreibungen aufgrund der versteckten Hinweise lohnen kann. Denn nur so komme ich auf die Idee, an bestimmten Stellen mit Licht, Feuer, Frost oder Gift zu experimentieren. Die Rätsel innerhalb der Dungeons reichen von klassischen Hebelmechaniken bis hin zu verborgenen Interaktionen, aber sie sind alle recht logisch. Man wird nicht mit Beute zugeschüttet, aber da auch Fässer mit Gold oder Tränken nach dem Ausruhen wieder auftauchen, kann man zur Not auch auf Sammeltour gehen, um sich beim Händler wieder mit Wurfmessern, Pfeilen oder anderen Zutaten einzudecken. Sobald man weitere Sprüche wirken, Kombinationen sowie Geheimnisse entdecken und in den finsteren Höhlen ohne Fackel oder Lichtzauber böser überrascht werden kann, wird es vielfältiger, unterhaltsam sowie anspruchsvoller. Spätestens in den urigen Dungeons kommt dann tatsächlich etwas Ultima Underworld Flair auf, Plötzlich stirbt man früher als bisher, muss sich gut ausrüsten, rechtzeitig ausweichen und Heiltränke einwerfen, sodass man auch mal flieht, wenn etwas Großes über den Gang schlurft. Die Motivation entsteht vor allem durch den Spielfluss, denn man wird spürbar stärker und kennt irgendwann die Schwächen der Monster, von der Fledermaus bis zur Riesenblume. Das Leveldesign ist zudem schön verschachtelt und man schaltet so manche nützliche Abkürzungen über Leitern und Türen frei. Neben dem Nahkampf mit diversen Waffen, die jeweils andere Reichweiten sowie entweder frontale oder weit ausholende Hieb- und Stichanimationen besitzen, gibt es Wurfdolche, Armbrüste und Bögen, dazu diverse Arten von Magie und Runen, die sehr hilfreich sein können. Und falls einem dafür Intelligenz oder Mana fehlen, wie meinem Dieb zu Beginn, kann man seinen Charakter recht zügig entwickeln, sodass man zumindest etwas arkan explodieren lassen kann. Und dann findet man aber plötzlich dieses alte Zauberschwert, für das man noch wesentlich intelligenter sein müsste. Fazit: Je länger ich mich auf Verho Curse of Faces einließ, desto mehr rückte die klobige Kulisse in den Hintergrund. Ich verzieh kleinere Unstimmigkeiten oder das sterile Menüdesign und es entfaltete sich ein spröder Charme. Gerade bei Spielern, die in den 90ern den Wechsel von 2D zu 3D erlebt haben, könnte diese düstere Fantasy für einige nostalgische Déjà-vus sorgen. Natürlich gibt es eine unfassbar große Auswahl an Action-Rollenspielen da draußen, die schon auf den ersten Blick anlocken. Aber gerade die über Unreal Engine 5 laufenden sehen auch immer ähnlicher aus, sodass dieser PlayStation-Retro-Stil mal eine Abwechslung sein kann. Das Art-Design ist sicher nicht grandios, die englische Sprachausgabe schwankt qualitativ, aber die Welt von Yharif wirkt stimmungsvoll. Kazuo Games gelingt es, aus den alten Formeln von Kingsfield und der Souls-Reihe eine ebenso sympathische wie moderne Hommage zu entwickeln. Obwohl ich den Einstieg ja bereits vom PC kannte und gerade in Cyberpunk 2077 unterwegs bin, war ich jedenfalls verblüfft, wie schnell diese knapp 12 bis 15 Stunden auf der PlayStation 5 verflogen sind. Wer ein ähnliches Spiel sucht, das noch mehr Dungeon-Crawler und etwas unheimlicher ist, dem sei Tower of Mask empfohlen. Ich wurde jedenfalls von beiden solide bis gut unterhalten. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.